Tag und herzlich willkommen zu Die Tierklinik, der Podcast für Veterinärmedizin aus Düsseldorf. Mein Name ist Hans Onkelbach, ich bin Journalist hier in Düsseldorf. Ich moderiere diesen Podcast. An meiner Seite der Gesprächspartner Dr. Max Kraus. Hallo Max.
Hallo Hans, ich grüße dich.
Herzlich willkommen.
Ja,
das ist schön, dass wir wieder zusammen sind. Ja. Max, wen hast du als Gast mitgebracht heute?
Ja, Hans, wir haben heute als Gast die Ann Bencini. Ann ist die Abteilungsleiterin bei uns in der Neurologie und ist jetzt schon, Ann, du bist jetzt schon 13 Jahre bei uns, oder?
Ja.
Ja, herzlich
willkommen. Ich muss gerade überlegen.
Ja. Und ja, weil sie überlegt und das Thema ist heute vergessen, Demenz, dass wir das natürlich nicht vergessen. Ja, nochmals herzlich willkommen, Ann, und ja, ich freue mich auf spannende Minuten, spannende Gespräche und noch viel mehr natürlich auf die Informationen, die wir gleich herauskriegen.
Also es ist ja so, Demenz ist ja ein Thema, das die Menschen irgendwo beschäftigt, schockt, weil jeder hat Angst, das zu kriegen. Fast jeder kennt jemanden in seinem Umfeld, der an Demenz leidet und das ist immer so ein Begriff, der sehr negativ belegt ist, logisch. Es, so, Demenz bei Tieren ist, glaube ich, etwas, was die meisten Leute überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Und es gibt es ja bei Hunden und Katzen und deshalb sitzen wir hier. Max, erklär mal.
Also da würde ich, weil ich es aus dem Studium fast schon wieder vergessen habe, lieber das Wort direkt an angeben,
ja.
Weil das ist ihr Spezialgebiet. Da würde ich jetzt als Blinder von Farben sprechen.
Okay, bitteschön. Dann mal erklären. Tritt das bei Hunden und Katzen auf? Ich habe das ehrlich gesagt erst in letzter Zeit ein paar Mal gehört, aber ich habe selber einen Hund seit 4 Jahren, aber mir ist das noch nie begegnet, dass Hunde oder Katzen an Demenz erkranken können.
Mhm. Also sie können das, beide, Hunde und Katzen. Und ich glaube, es ist aber genau einer von den Kernpunkten von diesen Problemen, dass man sich dem nicht so bewusst ist, dass es eben passieren kann. Und dass viele Besitzer auch gar nicht wirklich die Symptome kennen oder darauf achten. Oftmals denkt man halt, das ist eben ein altes Tier. Das ist normal im Alter, dass es gewisse Leistungen, die Tiere einfach nicht mehr machen können. Aber es gibt es eben als Krankheitsbild bei Hund und bei Katze. Und ich denke schon, dass es auch immer mehr ein Thema wird, weil wir zum einen, weil die Tiere älter werden. Also wir sehen die in einem Lebensabschnitt, den wir früher gar nicht mitgekriegt haben. Und zum anderen, weil wir mehr Möglichkeiten haben, die Krankheiten zu erfassen und zu charakterisieren, was wir früher einfach auch weniger hatten.
Also würdest du schon sagen, dass in den letzten Jahren, sagen wir mal, das Thema irgendwie sich entwickelt hat? Aufgrund der Tatsache, weil die Tiere ähnlich wie bei Menschen, ne, durch bessere medizinische Versorgung, werden die immer älter. Also ist das jetzt ein Thema? Weil, also ich glaube, vor 10 Jahren hat kein Mensch über Demenz bei Hunden gesprochen. Zumindest ist mir das nicht untergekommen.
Es geht natürlich auch parallel mit der Forschung. Also große Themen bei Menschen sind meistens auch große Themen beim Tier, weil man versucht, Informationen gemeinsam zu nutzen oder Informationen aus der Tiermedizin zu kriegen und umzusetzen für den Menschen. Deshalb sind die meisten großen, wichtigen Themen für den Menschen, die sind auch irgendwo in der Tiermedizin ein Thema und kommen da dann auch voran, weil überall, wo man dran forscht, kriegt man natürlich neue Einsicht und neue Informationen dazu. Aber es ist definitiv eben mit dem, dass die Tiere älter werden, dass die eine bessere medizinische Versorgung haben, kommen die überhaupt zum großen Teil in den Lebensabschnitt, wo das zum Thema wird. Und eben, es ist sicher auch ein aktuelles Thema, weil es gibt auch aktuelle Artikel dazu. Es gibt Taskforce, die Kriterien jetzt aufstellen. Das ist schon in den letzten Jahren erst, dass man versucht, das zu charakterisieren, dass man vom Selben spricht, dass man so Guidelines aufgestellt hat, wie soll das aufgearbeitet werden. Wann sprechen wir eben von der Demenz? Darf man das alles in einen Topf werfen oder sind da vielleicht ganz andere Probleme, die gar nicht zu der Krankheit gehören und einfach so bezeichnet werden?
Also was unsere Zuhörer mit Sicherheit als erstes interessiert, wie stelle ich fest, dass mein Hund oder meine Katze an Demenz leidet? Was sind die Symptome?
Meistens stellt man es eben wahrscheinlich fest, entweder wenn man einen Menschen kennt, der an Demenz leidet oder wenn man schon mal ein Tier hatte, das daran erkrankt ist oder wenn einem der Tierarzt darauf anspricht. Man kann jetzt relativ patiententypisch beschreiben, aber schlussendlich gibt es nicht ein Symptom, wo man sagt, das ist dann auf jeden Fall Demenz oder nicht, Es sind grundsätzlich sprechen wir von Großhirnsymptomen. Also in der Neurologie ist es so, dass nicht unbedingt die Ursache, sondern der Ort im Nervensystem, wo ein Problem liegt oder eine Erkrankung liegt, ist entscheidend für die Symptome, die wir dann haben. Und bei der Demenz ist so oft ja ein schleichender Beginn oder normalerweise, das gehört dazu zum Charakteristischen, das ist nicht von einem Tag auf den anderen, sondern es ist eben schleichend, wird langsam schlechter. Und dass die ersten Vorboten sind oftmals nicht so deutlich. Wir können einen gestörten Tag-Nacht-Rhythmus haben, also dass die Tiere anfangen, nachts unruhig zu werden. Bei den Katzen vermehrt auch wirklich viel vokalisieren, also viel miauen. Hunde können das auch machen, aber etwas weniger, dass die Hunde eben wirklich etwas desorientiert oder vergesslich werden, dass die einfach irgendwo im Raum stehen bleiben, was sie früher nie gemacht haben, so wie der Mensch auch, der dann plötzlich nicht mehr weiß, was er jetzt gerade hier wollte, dass sie irgendwie die Wand angucken und da ist gar nichts oder vor einer Ecke stehen und da nicht mehr so wirklich rauskommen, dass sie auf der falschen Seite vor der Türe stehen, obwohl sie jahrelang schon immer den gleichen Gang gemacht haben oder auf dem Spaziergang plötzlich nicht mehr sich so verhalten, wie sie das früher gemacht haben. Andere Symptome sind dann, dass sie entweder sich deutlich mehr oder weniger bewegen wollen, dass sie sich vom Sozialverhalten verändern.
Also Sozialverhalten heißt, wenn die aggressiver oder wenn sie einfach nur lethargisch oder was ist?
Es gibt beides. Also es gibt eben, dass sie gereizter sind, dass sie mit Stress weniger gut umgehen können. Es gibt auch welche, die dann sehr anhänglich werden oder dass sie zum Teil so Welpenverhalten wieder zeigen. Also plötzlich wieder Dinge, ein Hund, der jetzt nie mehr irgendwas geklaut hat, der fängt dann plötzlich wieder an, irgendwelche Gegenstände zu klauen und oder frisst Sachen, die gar nicht zum Fressen sind, nimmt irgendwelche Plastiktüten auseinander oder eben, dass sie mit anderen Hunden nicht mehr spielen mögen oder sogar, das ist dann schon, wenn es etwas weiter fortgeschritten ist, auf ihre Spielgefährten oder auf Menschen nicht mehr so reagieren, wie man das kennt, eigentlich die gar nicht zu erkennen scheinen. Kann auch sein, dass eben die Tiere dann ängstlicher sind, dass die dadurch auch aggressiver werden. Also das kann sich in alle Richtungen zeigen, aber es ist immer so, dass es anders ist, als es während der Hauptlebensphase von einem Tier ja bekannt war.
Also alles, was du jetzt beschrieben hast, erinnert mich sehr stark an die Symptome beim Menschen. Also Desorientierung, anderes Verhalten gegenüber nahen Angehörigen, aggressiv oder kindliches Verhalten. Es ist halt so parallel im Grunde, oder?
Also die Symptomatik. Von den Symptomen ist es wirklich sehr, sehr ähnlich. Wichtig ist, dass es keine Seitenbetonungen gibt. Also gerade so, auch wenn die einen Bewegungsdrang haben oder manchmal laufen die einfach ohne Ende oder beginnen dann auch schon Kreislaufen zu zeigen, aber dann eben eigentlich zu beiden Seiten hin. Sobald wir Seitenauffälligkeiten, Ungleichheiten haben, müssen wir an andere, also auch Großhirnkrankheiten, aber an andere Ursachen denken. Das ist noch so von der, wenn man jetzt eine Definition machen möchte, die Symptome müssen ohne Seitenbetonung sein, damit eine Demenz wahrscheinlich ist.
Damit sind wir schon beim Thema Max-Diagnostik. Wann kommt die Neurologin ins Spiel bei euch in der Sprechstunde, wenn jemand kommt und ihr merkt, der Hund verhält sich komisch und dann...
Ja, die meisten, die kommen ja sowieso direkt zur Spezialsprechstunde der Neurologen.
Ja.
Und wenn wir natürlich in der normalen Sprechstunde oder ich in meiner chirurgischen Sprechstunde natürlich merke, dass für mich der Patient neurologisch und Bewusstsein nicht ganz normal ist, ja, dann ziehe ich sofort die Neurologen zu Rate. Und so kommt er dann hin. Aber ich denke, die meisten, die Neurologen sehen, sind einfach Überweisungen, oder? Ihr kriegt dann die Überweisung, dass der neurologisch nicht normal ist. Oder die spazieren nicht einfach so rein, der beim Hund ist was nicht normal, sondern die kommen schon mit einem Verdacht, oder?
Ja, also entweder kommen sie eben, wenn es ziemlich weit fortgeschritten ist, weil die zum Beispiel diese starke nächtliche Unruhe oder dann auch wirklich dann also Einrichtungsgegenstände zerstört werden und so durch diese sehr große Unruhe. Wenn der Leidensdruck einfach sehr groß ist, dann können die direkt kommen. Und ansonsten ist es halt auch so, dass wir oftmals Patienten haben, die jetzt mit zum Beispiel einem Rückenproblem kommen oder wegen eigentlich ursprünglich wegen was anderem vorstellig werden, wo wir dann einfach den Eindruck haben von der Geschichte her, das klingt in die Richtung und dann fragen wir halt gezielter nochmal nach. Also es gibt so beides. Es gibt eben diejenigen, die wirklich deshalb vorstellig werden. Das ist meistens, wenn es schon sehr weit fortgeschritten ist. Und die frühen, und das ist eigentlich da, wo wir die Patienten am liebsten sehen würden, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn die noch früh in der Krankheit sind, weil da kann man am meisten beeinflussen, die muss man aktiv suchen. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten für, also es gibt so Fragebogen, weil es wirklich zu Beginn gibt es nicht jetzt irgendwie einen Bluttest oder so, der uns da weiterhelfen kann, sondern es geht wirklich vor allem ums Verhalten und um das Gespräch mit dem Besitzer, was dann eben helfen kann, in die Richtung Hinweise oder für einen Verdacht zu haben.
Verstehe ich das richtig? Also ich würde da den Ratschluss draus hören, ich habe einen Hund, der ist 10 Jahre alt oder 11 Jahre alt. Ich würde mal auf bestimmte Dinge achten, damit, wie du eben gesagt hast, damit ich ganz früh erkenne, dass da vielleicht gerade so eine Demenz im Beginnen ist. Und dann würdet ihr dem so einen Fragebogen geben und sagen, arbeite das mal ab und sag mal, wie verhält sich dein Hund? Und dann könnt ihr sagen, sollten wir mal genau drauf gucken.
Also ich habe von hier einmal auch diese Guidelines angesprochen. Die sagen sogar, ab 7 Jahre beim Hund würden sie einmal jährlich so einen Check empfehlen. Ja. Und wenn man irgendwelchen Hinweise dazu hat, sogar alle halbe Jahre dann, dass man einfach eben da bewusst sich nochmal die Fragen stellt und durchgeht, haben wir Auffälligkeiten in diesen, eben sind so verschiedene Kategorien, es ist eben das nochmal kurz zusammengefasst, das eine ist die Desorientation, also dass eben sich nicht mehr richtig hier und bewusst sein und manchmal einfach irgendwo verwirrt rumstehen sozusagen. Das andere ist die soziale Interaktion, die Bewegung, eben mehr oder weniger bewegen, die Kognition allgemein, also das Verarbeiten von Gelerntem und da ist im weitesten Sinn dann auch Stubenreinheit mit dabei oder eben Befehle sich erinnern oder nicht erinnern können. Das sind so die Kategorien, die dann immer abgefragt werden, wo man guckt, gibt es da Probleme oder ist es alles so, wie wir das eigentlich erwarten würden.
Was war denn dein jüngster Fall, den du mit Demenz hattest?
Wenn man sucht, ist das eine sehr große Anzahl von den älteren Tieren, die das sowieso haben. Also wenn ich jetzt so überlege, die Behandlung ist vor allem Prävention ist vor allem über die Ernährung. Und wenn ich überlege, bei welchen Patienten ich jetzt diese Empfehlungen ausspreche, dann sind das sehr viele. Also ich kann mich jetzt gerade nicht konkret, wo ich sagen würde, oh ja, die sind deshalb gerade vor 2 Tagen in die Sprechstunde gekommen. Das sind auch eben meistens sind es nicht so dramatische Vorstellungen, sondern eher, dass es einfach nebenher kommt. Also oder gerade wenn man ein Tier hat sonst, was auch noch irgendwie Krampfanfälle oder eben Rückenprobleme irgendwas hat, dass man dabei dann nochmal das auffällt, dass die in die Richtung Demenz auch Probleme haben.
Ist denn bei Tieren die Ursache auch, du hast es eben schon mal angesprochen, diese Schädigung des Hirns durch Eiweißablagerung oder durch nach einem Schlaganfall, ist die Ursache vergleichbar wie beim Menschen?
Ja, also ich würde mal sagen, im Großen und Ganzen schon. Wir haben sowohl beim Hund wie bei der Katze Ablagerungen von Eiweißen, die sich in Zellen eben ablagern und nicht mehr vom Körper aufgelöst und abtransportiert werden können. Und die führen dann zu Zellschädigungen, zum Funktionsverlust von den Gehirnzellen. Die genaue Struktur von den Eiweißen, die Art von den Eiweißen, die ist so ein bisschen unterschiedlich. Trotzdem ist es so, dass die Tiere, vor allem auch gerade der Hund, als Modell für den Menschen schon auch dient. Weil der Vorteil ist natürlich beim Hund, zum einen leben die schon weniger lang. Das heißt, man kann besser das beobachten. Und zum anderen sind sie aber in einem sehr, sehr ähnlichen Umwelteinflüssen ausgesetzt wie der Mensch. Und deshalb ist das eigentlich ganz dankbar halt da, die Beobachtungen auch vergleichend anzustellen. Es ist nicht identisch, aber es ist schon sehr ähnlich. Also nicht nur von den Symptomen, sondern eben auch von der von Grunderkrankungen.
Was meinst du mit Umwelteinflüssen? Haben die eine Auswirkung auf so ein Krankheitsbild? Wenn ja, welche sind das? Also welche Umwelteinflüsse, welche Auswirkungen?
Also grundsätzlich geht es um natürlich auch alles, was insgesamt krank machen kann. Und Ernährung, das ist natürlich nicht identisch beim Menschen und beim Hund, ist jetzt unterschiedlich. Die Demenz, von der wir sprechen, in der klassischen Form, das ist ja nicht etwas, was ansteckend ist oder was jetzt irgendwie, das ist nicht direkt ernährungsbedingt. Und das ist auch ein wichtiger Punkt bei dem Aufarbeiten, dass eben keine andere organische Ursache dabei ist. Das heißt, das ist wirklich diese Ablagerung von Eiweißen, die man noch nicht verhindern kann und eben auch nicht wirklich auflösen kann, die Eiweiße. Also da haben wir auch bis jetzt keine Medikamente, die das vernünftig machen können. Aber wir haben verschiedene Faktoren, die eben sonst andere Erkrankungen beeinflussen können und die eher ausgeschlossen werden müssen. Also an der Grundkrankheit an und für sich, da kann man jetzt nicht sagen, dass es Umweltfaktoren gibt, die bekannt sind, die das auslösen sozusagen, die man dann aufheben könnte.
Also du hast jetzt mehrfach den Begriff Ernährung benutzt. Daraus schließe ich, dass also wenn man die Krankheit dann behandelt, dass dann die Ernährung oder Ernährungsumstellung eine Rolle spielt. Vielleicht erklär's mal. Wir sind jetzt soweit, du hast gesagt, dieser Hund leidet offenbar an Demenz. Und dann will ja der Eigentümer des Hundes, will oder die Eigentümerin möchte ja wissen, was tue ich jetzt? Was sagst du dann? Was machst du?
Also eben, es ist so, dass wir es nicht rückgängig machen können.
Klar.
Wir können versuchen, das Fortschreiten zu verlangsamen. Und deshalb ist es auch wichtig, das frühzeitig festzustellen. Und das Fortschreiten verlangsamen, das ist tatsächlich eben über Ernährung, Ernährungsergänzung, antioxidative Bestandteile vor allem, Vitamine, Coenzyme. Man kann auch unterstützend jetzt die mittelkettigen Fettsäuren einsetzen. Also das heißt, dass man einfach möglichst dem Gehirn viel Energie zur Verfügung stellt und so ein bisschen das, salopp gesagt, das Aufräumen, was der Körper selber nicht mehr so gut machen kann, versucht durch diese Ernährungsbestandteile zu unterstützen.
Das sind ergänzende Stoffe, die zur Ernährung dazukommen, also genau. Medikamente.
Also man kann, ja, sie gehen nicht unter Medikamente, weil die sind nicht, also Medikamente ist ja in Deutschland, alles wird geprüft und zugelassen. Das ist jetzt eine große Gruppe, das ist Ernährungsergänzungsmittel eigentlich, die sind nicht in dem Sinne geprüft und zugelassen. Da gibt es aber viele Studien zu, über die Effekte, die Wirksamkeit. Man kann das auch, also es gibt auch einfach Futter, die so zusammengestellt sind, dass sie diese Bestandteile auch enthalten. Oder man kann damit arbeiten, dass man ein herkömmliches Futter, was der Hund oder die Katze gut verträgt, füttert und dann einfach Zusatzstoffe gibt.
Welches Futter gibt es bereits, das diese Stoffe enthält? Kannst du deinen Namen nennen? Oder darfst du das? Machen wir Werbung hier, Max?
Ja, genau. Werbung als solches machen wir nicht, aber wir können sicherlich sagen, die Präparate, die wir anraten, oder die wir zumindest
bei uns wollen in der Leute ja wissen,
also die so. Wir in der Tierklinik Düsseldorf benutzen.
Ja, also welche sind das?
Also es gibt, vielleicht wenn man so in die Geschichte zurückgeht, gab es als erstes von Hills das BD, die Brain Diet, die schon extra für den Elternhund entwickelt wurde, wo die Stoffe so ein bisschen eingebaut wurden. Dann gibt es jetzt neue von Purina, das heißt Neurocare. Das sind auch einfach Fertigfutter, die das eben diese Anreicherung enthalten sollten. Wir haben also von den MCT, von den mittelkettigen Fettsäuren, da gibt es ganz viele verschiedene Produkte. Es gibt auch eben mit den Unterstützen, also wir haben jetzt da eine Ernährungsergänzung, das heißt Activite, was wir gerne einsetzen für den alten dementen Hund, vor allem mit diesen antioxidativen und unterstützenden Funktionen. Gibt es aber von verschiedensten Firmen, die sowas Ähnliches anbieten. Das ist die eine große Schiene sozusagen, also um eben das Fortschreiten zu verhindern. Das andere ist, so ein bisschen wie beim Menschen auch, dass wie man mit dieser Situation umgehen kann. Also auch da ist es so, dass regelmäßige Bewegung, ein strukturierter Alltag, möglichst viel an geistiger Arbeit, aber nicht eine Überforderung. Also so ein bisschen das Gleichgewicht finden zwischen das Tier fordern und nicht überfordern. Das ist sehr wichtig, weil wenn man sein Gehirn nicht mehr braucht, dann wird es auch nicht trainiert, dann baut es schneller ab. Das ist so von dem, was man sonst unterstützend eben machen kann. Also Bewegung ist eben schon auch wichtig, und ja, soziale Interaktion in dem Rahmen, wie es für den Patienten möglich ist. Ganz wichtig möchte ich aber noch mal kurz, vielleicht wenn ich darf, ein Ausschwenken machen, ist, dass man eben andere Ursachen abklärt oder ausschließt. Das heißt, dass man mindestens eine gute klinische Untersuchung, eine ausführliche Blutuntersuchung macht, dass man nicht jetzt zum Beispiel eine Niereninsuffizienz hat und deshalb frisst das Tier nicht mehr gut oder mag sich nicht gerne bewegen. Und man sagt einfach, ja, das ist jetzt die Demenz und kriegt dann, also dass das Tier halt wirklich die richtige Behandlung braucht. Und wenn es eben sonst noch medizinische Probleme dazu hat, dann müssen die auch behandelt werden. Auch was jetzt Schmerzen angeht, wegen Arthrose. Es ist ja schon so, dass das eben ältere Patienten sind, die oftmals verschiedene Krankheiten oder Probleme haben. Und die müssen einfach auch alle möglichst gut behandelt und angegangen werden.
Also im Prinzip wieder bei Menschen. Man kann den Leuten, die mit Hund oder Katze, nur empfehlen, ab einem bestimmten Alter ein bisschen auf die Ernährung achten, sich informieren. Welche Ernährung sollte man vielleicht bevorzugen, wo bestimmte Zusatzstoffe schon drin sind? Bewegung. Und dann halt gucken, dass sie auch mit ihrem Kopf ein bisschen arbeiten. Um das, ja, also als Prophylaxe sozusagen.
Ja, genau.
Ja.
Vielleicht für mich nochmal ganz kurz, ich habe das im Bekanntenkreis jetzt, dass ältere Leute auch wirklich Demenz kriegen, Demenz haben. Und da ist mir das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen, der Begriff der vaskulären Demenz beim Menschen. Haben wir da was Vergleichbares in der Tiermedizin? Oder wie kann man das da sehen?
Vielleicht erklärt ihr erstmal, was vaskuläre Demenz überhaupt ist.
Also in der Humanmedizin, die Humanneurologen werden mich jetzt hoffentlich nicht steinigen, aber so wie ich das verstanden habe, ist es halt, dass es durch eine Minderdurchblutung des Gehirns dann halt zu
Schlaganfall oder
als Folge eines Schlaganfalls beispielsweise oder auch als Herzprobleme, dann halt zur Minderdurchblutung des Gehirns kommt und dadurch natürlich ja zum Zelltod auch kommen kann.
Ja, okay.
Oder habe ich das jetzt völlig falsch erklärt?
Also wir haben vielleicht dazu zwei Dinge. Wir haben auf der einen Seite jetzt von dem, was wir im Moment gerade klassisch sprechen, also von der Feliniendemenz oder vom kaninkognitiven Dysfunktionssyndrom. Das sind ja diese Hirnerkrankungen, wo eben aufgrund von den Eiweißablagerungen die Funktion eingeschränkt ist. Da haben wir auf jeden Fall beim Hund auch die Gefäße, können wir mit betroffen haben. Die haben auch, das sieht man, wenn man eine MRT macht, also wenn man Bilder macht von dem Gehirn, dass man oftmals Mikroblutungen sehen kann. Die können klinisch Anzeichen machen. Oftmals machen sie das eher nicht. Also meistens merkt man den Patienten davon nichts an, aber wir sehen einfach auf den Bildern von diesen Patienten, dass die viele kleine Blutungen im Gehirn haben, ohne dass sie jetzt sonst irgendwie eine Gerinnungsstörung hätten oder so. Und dann haben wir das andere, dass wir den Begriff Demenz ja auch insgesamt für einen Abbau der Hirnleistung brauchen. Und da ist jetzt so, dass eben wenn wir eine neurologische Erkrankung haben, wenn wir einen Schaden im Gehirn haben, auch wenn zum Beispiel ein Tier, also jetzt nicht in dem Sinne offiziellen, offensichtlichen Schaden hat, wie bei einem Infarkt oder so, wenn die an Epilepsie leiden, dann kann das Gehirn sozusagen frühzeitig altern und eben auch durch ein Absterben von Zellen kann das dann zum Funktionsverlust kommen. Das wäre so ein bisschen im Unterschied dazu, dass wir da dann nicht diese krankhaften Eiweißablagerungen haben, aber trotzdem eben die Symptome haben können, wieder ohne Seitenbeteiligung, also ohne Seitenunterschied so. Und von den Symptomen kann das gleich ausschauen dann.
Okay. Wenn du jetzt einen MR machst, in der Humanmedizin werden ja immer die Koronargefäße auch, also die von der Karotis ausgehenden Gefäße, die ins Gehirn gehen, nochmal speziell untersucht. Machst du das auch?
Nee, es ist aber schön. Also man kann das grundsätzlich machen. Das ist schon sehr schön. Das muss ich aber sagen, übersteigt unsere klinische, also das ist zu großer Aufwand für was wir so im klinischen Alltag machen können. Für uns ist es auch, im Vergleich dazu sind wir relativ rudimentär, wenn es um die Diagnostik geht, dass wir vor allem große Läsionen, große Veränderungen im Gehirn versuchen darzustellen und zu charakterisieren. Es geht bei uns weniger darum, welches einzelne Gefäß jetzt bei einem Infarkt verschlossen ist, was ja dann beim Menschen die Fragestellung
genau.
ist.
Genau, da die dann eventuell bei Menschen auch gestentet werden
ja.
oder.
Gibt es eigentlich Hunderassen, die bei denen das besonders oft vorkommt? Oder ist das, geht das querbeet? Hängt das mit der Körpergröße, kleine Hunde, Pinscher, Dobermänner, egal? Oder spielt das eine Rolle?
Also was wir natürlich haben, wir haben schon unterschiedliche Lebenserwartungen.
Ja.
Und je älter ein Tier grundsätzlich wird, umso mehr Zeit hat es natürlich, um so eine Krankheit zu entwickeln. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf so eine Erkrankung treffen, ist bei kleinen Hunden, die älter werden, größer.
Höher als bei einer dänischen Dogge, die 8-9 Jahre alt wird oder so.
Ja. Also, genau, weil die halt einfach dann oftmals leider aus anderen Gründen das Alter nicht erreichen, wo diese Ablagerungen dann zum Tragen kommen würden.
Ja, also ich verstehe das so, man sollte rechtzeitig anfangen, euren Fragebogen vielleicht mal benutzen. Also wenn der Hund 6, 7, 8 Jahre alt ist, das mal abchecken, ist vielleicht mein Hund betroffen. Ich meine, jeder geht ja mal zum Impfen, kann das ja mal, vielleicht sollte man das auch mal kommunizieren in der Praxis.
Ja, wir machen das ja so, dass wir eigentlich ab einem gewissen Alter Jahreschecks anbieten und auch anraten. Oder erst muss ich sagen, wir raten es an und demzufolge bieten wir das auch an, gerade um diese Dinge auch frühzeitig erkennen zu können, weil viele Sachen werden ja einfach gar nicht gesehen und werden dann erst entdeckt.
Ja.
Das hat jetzt nichts unbedingt mit der Demenz zu tun, aber auch von Tumoren, die dann wirklich im kleinsten Stadion sind, raten wir halt an, ein Röntgenbild von der Brusthöhle zu machen, Ultraschall von der Bauchhöhle zu machen, großes Blutbild, einmal im Jahr ab einem gewissen Alter. Und wenn dann bei dieser klinischen Untersuchung auch diverse andere Dinge auffallen, dass man dann proaktiv direkt in die jeweilige Abteilung, in dem Fall, wenn wir jetzt über die Demenz sprechen, in die neurologische Abteilung zu Ann und ihren Kollegen überweist.
Die Schwierigkeit ist halt, gerade bei diesen Dingen, wenn wir Erkrankungen haben, die akut auftreten, also man hat einen Autounfall, dann ist klar, dann kommt man das Tier an und dann blutet es und dann hat man große Sorgen. Aber Sachen, die so schleichend auftreten, das ist oftmals viel schwieriger,
man
dass
gewöhnt
man das
sich ja
überhaupt,
dran. Ja.
Genau, also man irgendwie denkt man, das ist einfach normal. Man wird als Besitzer vielleicht auch etwas älter und weniger bewegungsfreudig und dann werden die Spaziergänge halt automatisch kürzer. Ist man vielleicht auch gerade einmal ein bisschen froh darum. Und dann können solche Dinge halt, eben was so langsam sich verändert, das ist oftmals schwierig, dass man das, dass es einem bewusst wird als Besitzer auch.
Also ich kann nur sagen, mal wieder richtig viel dazu gelernt. Demenz bei Hunden und Katzen.
Nicht vergessen, Hans.
Danke dir, Max. Oder wie war dein Name noch?
Ja, genau, so fängt es nämlich an.
Also, spannendes Thema. Und vor allen Dingen, ich glaube, jeder, der einen Hund hat, also eine Katze, wird, wenn er das hört, wird ein anderes Bewusstsein dazu entwickeln und wird euch fragen, also eure Patienten, oder gib mir mal den Fragebogen, mal genauer hinschauen. Und wenn der Hund halt ein bisschen tüdelig wird mit 12, 13, dass man dann mal konkreter drüber nachdenkt, dass das vielleicht das sein könnte. Ne?
Ja, absolut.
Ja.
Definitiv.
Ja, ich danke.
Danke auch.
Ja, ich möchte euch auch beiden wieder danken und auch den Hörern, die hoffentlich heute auch wieder das ein oder andere gelernt haben. Ich hoffe, nicht alles schnell wieder vergessen, auch in die anderen Podcasts reinzuhören. Und ja, an dir speziell nochmal danke für deinen Beitrag heute und ich möchte mich wieder mit besten Grüßen in die Republik verabschieden.
Max, bis dann.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.